zwischen deutscher Kapitalmarkt, europäischer Kapitalmarkt, US-Kapitalmarkt? Weht da ein anderer Wind?
Ja, glaube ich schon. Ich glaube schon, dass es eisiger ist dort. Da prallen natürlich auch manchmal zwei Welten aufeinander, nicht? Mit dem Verständnis, schon die Begrifflichkeiten, Sachen, wo man gar nicht weiß, was die andere Seite eigentlich will, wo die andere Seite nicht versteht, was wir wollen. Also, das ist so eine Mischung aus, keine Ahnung, nicht Wahrnehmung, nicht Verständnis der anderen Seite. Und das kommt immer mal vor. Aber wir haben vor der Roadshow zweimal mehrere Tage sehr viele Termine gehabt. Haben sicherlich 150, 200 Fonds gesehen. In einer Qualität, die man allein ob der Anzahl hier in Europa sicherlich nicht gesehen hätte. Also die bereiten sich schon gut vor. Das ist sicherlich eine Intensität, die ich zumindest aus der Erfahrung von vor 15 Jahren hier nicht so kannte. Also die begleitenden Banken reden natürlich jeden Fonds schön und alle sind long only. Also den Begriff habe ich, glaube ich, am häufigsten gehört in der ganzen Pre-IPO-Phase. Ich glaube, dass ein IPO sich sowieso erst lohnt ab einer gewissen Größenordnung. Oder je nachdem, was man erwartet, ne? Was man muss schon Gespür dafür haben, was der Markt gerade will. Zu einer gewissen Zeit ist Private Equity durchaus sinnvoll und bringt einen andere Dynamik rein, ist emotionsloser, kann mehr abstrahieren, kann einfach auch auf klaren Fakten entscheiden. Das hilft schon sehr.
Mit welchen Mythen möchtest du aufräumen? Gibt es da zwei, drei und auch Erlebnissen, die vielleicht anders von außen wahrgenommen werden, als wie es jetzt sehen würde?
Dann geht man also auf diesen großen Balkon und ist ja seit Wochen drauf geeicht, die Glocke zu läuten. Und jetzt kommen wir zu dem Mythos. Es gibt gar keine Glocke. Es gibt nämlich nur einen Knopf, auf den man drückt und dann klingelt die Glocke.
Herzlich willkommen zum zweiten Eintrag des Kapitalmarkt-Logbuchs. Mein Name ist Holger Clemens Hinz und ich leite das Kapitalmarktgeschäft bei der Kerin Privatbank. Unser Podcast, ein gemeinsames Projekt von Rödl und der Kerin Privatbank, richtet sich an Unternehmen, Finanzierer und Unternehmer rund um den Kapitalmarkt. Wir nehmen euch mit auf eine Expedition rund um Börsengänge, Unternehmensfinanzierung und Übernahmen. Dabei sprechen wir nicht über Transaktionen, sondern aus Transaktionen. Umso mehr freue ich mich, einen echten Kapitalmarktveteranen heute begrüßen zu dürfen, Erik Massmann. Er war schon zu neuer Marktzeiten CFO bei deutschen Gesellschaften und hat im Jahre 2023 die Birkenstock, ein echtes deutsches Unternehmen, an die US-Börse bringen dürfen. Heute stellt er sich den Fragen von Dr. Christian Meyer. Er ist Wirtschaftsprüfer, CPA und Partner bei der Rödl und mir. Wir sind schon sehr gespannt zu erfahren, wie man auf dem weltbekannten Fußbett an die Wall Street gelangt. Lieber Erik, herzlich willkommen.
Herzlichen Dank. Ehrt mich sehr, dass ich heute hier sein darf.
Schön, dass du da bist.
Ja, gleich in medias res gegangen. Du hast ja nun wirklich einige Erfahrungen am Kapitalmarkt gesammelt. Was hat dich aus Börsengängen am meisten geprägt?
Also damit sprichst du natürlich auf das Alter und die grauen Haare an. Und wir kennen uns ja nun wirklich schon lange. Und wie du sagst, aus Startzeiten des neuen Marktes, die ich ganz zu Anfang noch bei der DG Bank verbringen durfte, wo wir wirklich, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, jeden Tag drei, vier Börsengänge hatten. Und 2001 wurde ich dann das erste Mal, oder 2000 wurde ich das erste Mal CFO bei der IBS AG, wo wir 2001 dann einen klassischen, in jeder Hinsicht neuen Marktbörsengang machten. Und seitdem kennen wir uns. Also haben wir viel gemeinsam und miteinander erlebt schon. Und dann war es 2007, war es die Compute Group, Healthcare-Unternehmen und eben jetzt, wie du sagst, 2023 die Birkenstock AG, aber an der New York Stock Exchange. Und das ist schon, es ist alles prägend, nicht? Es ist alles so entsprechend den Zeiten. Neuer Markt war sicherlich damals viel heißer, alle viel aufgeregter, ging schneller, aber nicht minder fundiert. Viel kleineres Unternehmen natürlich, das ginge heute, glaube ich, nicht mehr. CompuGroup war dann schon so gewisslich gesettelter, hatte so eine Bewertung von 1 Milliarde, das war damals schon hoch. Und jetzt Birkenstock war mit über 10 Milliarden Dollar, war dann schon eine größere Nummer. Gibt viele Gemeinsamkeiten, gibt aber auch sehr viele Unterschiede in den Märkten, würde ich sagen.
Und was war für dich der Kern des IPOs? Der Verkauf war ja eigentlich 2 Jahre erst zuvor von der Familie an die Gesellschaft erfolgt. Deshalb fand ich die Kürze selbst als Investmentbanker doch sehr kurzfristig danach.
Das stimmt, das war schon aus Sicht von Al Ketterton, dem Investor, sicherlich schnell gedreht, wobei die ja noch Mehrheitsgesellschafter sind, aber noch 60% haben. Es passte so ein bisschen in die Geschichte der Firma, die ja damals 247 Jahre alt war, also wirklich ein deutsches Traditionsunternehmen. Die Familie konnte und wollte, ich war nicht dabei damals, die nächsten Wachstumsschritte nicht weiter unterstützen. Und insofern war es ein logischer Zwischenschritt, dann eine Private Equity Firma zu gewinnen und mit der großen Gruppe um Arnault rum sozusagen, natürlich auch jemand, der in der Branche und dem Modegeschäft sehr, sehr führend ist. Aber im Grunde hat auch unser CEO immer gesagt, wir sind eine demokratische Brand, wir wollen sozusagen allen Leuten zur Verfügung stehen, nicht nur mit dem Produkt, sondern auch mit der Aktie. Und dann war der Börsengang eigentlich der nächste logische Schritt. Und dass es dann so früh schon klappte, und es war auch eine Menge Arbeit, können wir gleich drüber reden. Das war sicherlich dann vielleicht nicht von Anfang an geplant, aber hat dann ganz gut funktioniert.
Was war für Birkenstock ausschlaggebend, sich Richtung USA zu bewegen und dort an die Börse zu gehen? Du sagtest ja, deutsches Traditionsunternehmen, hätte man sich auch was anderes vorstellen können.
Das ist wahr. Gab auch die eine oder andere Träne hier am deutschen Kapitalmarkt, also sowohl von der deutschen Börse als auch von der Presse, die das sehr argwöhnisch betrachtete und dann auch gleich, das ist so ein bisschen, wenn ich sagen darf, ich will nicht sagen typisch, aber doch, als es dann zuerst etwas abwärts ging mit dem Kurs, war die deutsche Presse auch die erste, die das dann schlecht schrieb, was in Amerika überhaupt nicht der Fall war, also gar nicht, das nur am Rande. Birkenstock machte und machte auch immer noch 50% Umsatz, eine gute Milliarde in den USA, und ich denke, das ist schon wichtig, dass man dort einen Markt hat und dass man dort auch eine Bekanntheit hat. Das ist mit einem Konsumgut natürlich noch irgendwie leichter als mit einem Gut, was keiner kennt. Dann sind unsere Gesellschafter, obwohl 50% des Geldes aus Frankreich kommt, auch sehr amerikanisch geprägt. Und dann, das muss man natürlich sagen, ist die Bewertung schlicht höher gewesen, nicht? Also wir hatten, ist so offen darzustellen, wir hatten 18 Analysten, 3 waren aus Europa. Es war 15 mal gleiche Bewertung und 3 mal niedriger. Und das waren die 3 europäischen. Und ich will darüber gar nicht urteilen, aber es ist ein anderes Verständnis von einer starken Marke, von einem, ich wiederhole den Begriff Brand, von einem wachsenden Konsumgut. Es ist vielleicht mehr Mut auf die Zukunft, mehr Dynamik, mehr Energie drin in dem Markt. Also für uns war das genau richtig.
Von der Investorenseite her und von den Investorengesprächen, welche Unterschiede gibt es da? Was darf ich da erwarten? Und gab es überhaupt Gespräche in Europa?
Gab keine Gespräche in Europa. Also ist falsch, es gab in London so Pre-IPO 2-3 Meetings mit Fonds. In den USA ist erstmal eine schiere Größe ist anders, nicht? Es gibt viel, viel, viel mehr Fonds, auch relevanter Größenordnung, also die auch in den Dimensionen investieren können und wollen. Die es brauchte für so ein IPO. Und ich muss sagen, auch das Interesse. Also es war schon, wir hatten eigentlich im Vorfeld, wir haben sehr kurz eine Roadshow gemacht, kann ich gleich ein bisschen zur Zeitschiene sagen. Aber wir haben vor der Roadshow 2-mal mehrere Tage sehr viele Termine gehabt. Haben sicherlich 150, 200 Fonds gesehen. In einer Qualität, die man allein ob der Anzahl hier in Europa sicherlich nicht gesehen hätte. Und die sind schon gut vorbereitet. Also das will ich jetzt hier keinem potenziellen Investor absprechen, aber es ist schon so, dass die alle Unterlagen gesehen haben, dass die auch mal sich in den Märkten angeguckt haben, was das für Produkte sind, dass sie natürlich bei einer Konsummarke auch selbst Kunden sein können und wissen, wie es läuft oder was gut läuft. Haben sich angeguckt, ob wir irgendwie Rabattaktionen haben, haben eine Bestellung online gemacht. Also die bereiten sich schon gut vor. Würde ich sagen, das ist sicherlich eine Intensität, die ich zumindest aus der Erfahrung von vor 15 Jahren hier nicht so kannte.
Gibt es da wesentliche Unterschiede auch von der Herangehensweise? Also ist man in den USA früher dabei, schärft man dadurch die Equity-Story oder mal sagen, sind wir in Europa doch eher spätlastig und kreieren selbst und gehen dann viel zu spät an den Markt ohne Feedback? Ja.
Also das ist sicherlich ein bisschen abhängig von den begleitenden Beratern und Banken und so, nicht? Wir haben das, denke ich, im richtigen Maße gemacht. Wir waren so 8, 12 Wochen vor potenziellem Start das erste Mal da. Man hat ja dann immer immer so ein bisschen diese Grauzone. Nein, wir planen keinen Börsengang fix, aber wir wollen schon mal sehen, wie ihr uns seht und ob ihr das interessant fändet, wenn wir es theoretisch denn täten. Und jeder weiß, dass schon die Banken eigentlich engagiert sind, aber noch nichts unterschrieben ist, damit man es nicht veröffentlichen muss. Und da war schon gleich starkes Interesse. Das wird sicherlich auch geschürt natürlich durch die begleitenden Banken. Und da ist viel Feedback gekommen. Das ist auch gut aufbereitet gewesen. Und das haben wir sicherlich eingearbeitet noch in unsere Equity Story.
Prozessual, gibt es da wirklich Unterschiede? Also jetzt mal so, wann man was macht oder?
Also es ist, wenn ich jetzt mal vom operativen Teil weggehe oder so ein bisschen das Juristische sehe und diese ganzen Hintergründe, das ist schon sehr intensiv dort, nicht? Also Prospekt und die ganze Regulatorik und die Compliance-Unterlagen, das ist sehr, sehr, sehr intensiv. Also da möchte ich mal sagen, da hängt Amerika schon so ein bisschen den Level höher. Und was nicht immer heißt, dass es besser ist oder man deswegen sauberer arbeitet, aber es ist sehr viel mehr Doku, es ist sehr viel mehr Gutachten, Protokolle, dritte Meinungen, die eingeholt werden. Das sieht man auch dann bei dem Prüfer und bei der Arbeit des Wirtschaftsprüfers. Auch, wie gesagt, bei den Banken. Das ist, glaube ich, wahrscheinlich ein Tick intensiver oder ein Tick anders und braucht einfach mehr Zeit, die man sich auch nehmen muss, die man auch, was man vorher wissen muss und müsste. Das ist, wenn man alleine amerikanische Banken an seiner Seite hat, auch ein bisschen schwierig als Ausländer, weil man halt die Gepflogenheiten gar nicht so kennt und dessen gar nicht aware ist im Vorfeld. Aber ansonsten, also ich würde mal sagen, das Zahlenwerk wird sicherlich sehr viel intensiver betrachtet. Die juristische Aufarbeitung des Sachverhalts operativ, Equity Story ist das gleich. Also das ist einfach, die Story zieht halt oder nicht.
Du hast es ja schon gesagt, ne, der regulatorische Rahmen ist sehr viel komplexer. Wie viel Zeit habt ihr euch denn genommen für die Vorbereitung? Also sagen wir mal, um das Ganze IPO-ready zu machen und sagen wir mal, die Dinge zu schaffen, die ihr dann auch auf der regulatorischen Seite brauchtet.
Also was wir hier sprechen, bleibt ja in diesem Raum. Insofern muss ich sagen, wir hätten uns auch mehr Zeit nehmen können. Aber das war nun ein bisschen geschuldet der Fristigkeit der Zahlen, der fertigen Jahresabschlüsse. Insofern war es ein harter Ritt, ein guter Ritt, der aber auch gut geklappt hat. Über IPO-Readiness könnten wir, glaube ich, eine separate Stunde einmal diskutieren, was das eigentlich genau ist und wann man wirklich ready ist. Ich kenne wirklich wenig Firmen, die wirklich ready sind und die können schon lange gelistet sein. Aber es hat bei uns gereicht. Wir haben so, naja, in Summe hat der Prozess ein Jahr gedauert, würde ich sagen. Ich selber war ja nur 10 Monate im Amt vor IPO und bin eben nachgefolgt meinem von Private Equity eingesetzten Vorgänger. Und die waren sehr intensiv, die Monate. Gleichwohl, das Resultat war ja brauchbar.
Was hat euch da so, oder was hat dich als CFO da am meisten, sage ich mal, vielleicht Nerven gekostet in dem Prozess? Also was war die größte Herausforderung jetzt mit Blick auf Regulatorik? Also gibt's da was
mit? Also vielleicht mehr noch das Zahlenthema, weil man nicht verkennen darf, dass die Wirtschaftsprüfer, und darf ich deine Zunft ansprechen, eben vielleicht noch einen Tick vorsichtiger sind oder noch aufmerksamer, wenn es darum geht, im US-Rechtsraum etwas zu veröffentlichen und zu bestätigen. Und das war schon mühsam. Also das war deutlich mühsamer, als ich es von hier kenne. Auch die Abschlüsse in Folge des Listings, dann nach dem Listing, das dreht nochmal 2, 3 Schleifen mehr, die der Prüfer Qualitätsschleifen nennt, aber in Wahrheit ist eben nochmal dokumentieren, nochmal absichern, nochmal jemand Drittes drüber schauen lassen. Das braucht mehr Zeit, das war mir nicht so bewusst. Und das hat viele Nerven und auch 2, 3 graue Haare gekostet. Aber gut, auch da muss man, ich glaube, das ist immer die, ich will nicht sagen die Kunst, aber man muss versuchen, das Wichtige vom Unwichtigen zu trennen und um den Prozess im Griff zu haben, ihn zu steuern, soweit es noch geht, um dann eben zu sagen, an dem Tag müssen wir das erfüllt haben, aber die anderen Dinge müssen wir eben auch noch nicht erfüllt haben, die reichen 2 Wochen später oder 3 Tage später oder 2 Nächte später. So, also dass man da so abwägt.
Konntest du da richtig, also Unterschiede auch bei so den Themen wie Readiness für den Deal oder nicht sehen, dass man da so richtige Bruchpunkte, wenn nicht in den USA versus Deutschland hat?
Also sind sicherlich die Daten, zu denen man irgendwas einreichen muss, das sind natürlich dann per se, weil die sind immer rückwärts gerechnet. Also wir hatten sozusagen eine letzte mögliche Woche für IPO, weil sonst, wie gesagt, hätten die Jahreszahlen, dann wären die stale und die Jahreszahlen dann erneuert werden müssen und das hätte dann viele Monate gebraucht. Und rückgerechnet waren das dann eben immer die jeweils letzten Termine, um was einzureichen, Draft vom F1 oder eben auch die Zahlen, die dann plötzlich aber auch beim Prüfer nicht eine Woche brauchten, sondern zwei Wochen und so Sachen. Das wurde schon immer knapp.
Wenn ich den Aftermarket betrachte und mal sagen, über ein zuteilfähiges Orderbuch mir schaue, welche Unterschiede würdest du sagen, gibt es dazu zu Europa?
Also das kann ich wahrscheinlich nicht richtig beurteilen, weil ich es, wie gesagt, in Europa vor zu vielen Jahren erlebt habe und die Investorenstruktur und die Weltlandschaft hat sich sehr verändert. Das Orderbuch ist schon lang dort und groß und große Volumina. Aber insbesondere vielleicht auch als Ausländer muss ich sagen, die Namen sagen einem nicht viel, nicht? Man kennt vielleicht die 10 großen Fonds wie auch hier. Und Frankfurt ist da, und das meine ich nicht despektierlich, in jeder Hinsicht kleiner, überschaubarer, sympathischer vielleicht auch. Die amerikanische Welt ist schon riesig und da gibt es Fonds, die also viele, viele 100 Millionen Order platzieren, von denen man noch nie im Leben gehört hat. Und wo man natürlich auch so ein bisschen abhängig ist von dem, was einem die Banken dazu erzählen, nicht? Also die begleitenden Banken reden natürlich jeden Fonds schön und alle sind long only. Also den Begriff habe ich, glaube ich, am häufigsten gehört in der ganzen Pre-IPO-Phase. Und leider hat dann auch ein Long-Only-Fonds am Tag 1 500 Millionen Pakete an den Markt gelegt. Das mag passieren, ne? Also ich weiß nicht, ob man davor gefeit wäre hier in Europa. Aber es ist in jeder Hinsicht größer, es ist beeindruckender. Und auch da ist es so, dass man sich mit einigen Investoren versteht man sich gut, die hat man im Vorfeld dreimal gesehen, hat sich mit denen gut ausgetauscht, hat einen guten Connect mit denen und andere sagen, und das erinnere ich aber von früher auch, stehen auf und sagen, es war ja ein katastrophales Gespräch und dann platzieren sie doch eine Order, nicht? Also das kann man schwer vorher sagen.
Privatanleger spielen in den USA gar keine Rolle für euch?
Also wäre gerne und ich denke auch, dass das für die Brand gut sei, war im Fall des IPOs war das überhaupt kein Thema. Und ich glaube, da sind vielleicht auch die Gewählten, werden ja die drei großen Banken dann im Konsortium, das Joint Lead, das ist nicht so deren Thema.
Und das Thema Aftermarket Support, bringen die sich wirklich ein? Also oder ist, mal sagen, Deal done und gibt es dann andere Ansprechpartner?
Also ja, 3 Tage gibt es noch die gleichen Ansprechpartner und dann sind die auch im nächsten Deal. Das wäre vielleicht hier nicht unähnlich, möchte ich sagen, ist so ein bisschen davon abhängig, wie gut man sich auch mit der Bank steht und wie wichtig man der Bank ist. Das sind Transaktionsbanken, ne? Das muss man schon sagen. Das sind keine Geschäftsbanken im Alltag, sondern sind Transaktionsbanken, die wollen den Deal machen und feiern dich als großen Heroen und am nächsten Tag um 10 Uhr kommt der nächste große Hero. Also da ist man dann auch schon wieder vergessen. Und etwas ketzerisch gesagt, die großen Investoren sind denen sicherlich näher als der Kunde, der an die Börse gehende Kunde, weil der geht einmal an die Börse, die Investoren kommen jeden Tag. Und das sieht man auch so ein bisschen in der Verteilung der Konsortien. Merkt man es aber richtig als Mandant nachvollziehen und nachprüfen und auch sein Veto einlegen kann man eigentlich nicht, weil man da ist man so ein bisschen abhängig davon, dass die Banken das schon richtig machen für einen.
Was war jetzt für euch aus der Birkenstock-Welt so die wichtigsten Elemente der Equity-Story dann? Also was zog da besonders oder was war besonders wichtig?
Also Birkenstock ist ja eine faszinierende Mischung aus einer in Deutschland produzierenden Fußbettmarke. Es ist keine Schuhmarke, sondern eine Fußbettmarke. Und wir machen eben Fußbetten, die jedem zugänglich sein sollen. Und auf der anderen Seite eine Firma, die seit Jahren deutlich zweistellig wächst. Zu IPO-Zeiten haben wir gesagt 20%, jetzt sind es gerade 15 geworden, aber immer noch sehr, sehr starkes Wachstum. Trotz jetzt Dollarbewegung, trotz der Zölle, die jetzt ins Spiel gekommen sind, immer noch ein EBITDA mindestens 30% und drüber erwirtschaftet. Das ist schon eine spannende Mischung. Und dann, und das glaube ich eben, ich sagte das schon, eine Consumer Brand hat es insofern leichter, als dass jeder was damit anfangen kann. Also jeder kennt das Produkt und das ist ja auch das Birkenstock-Thema, nicht? Jeder kennt irgendwie die Marke. Da kann man sagen, die finde ich nicht schön oder ich mag die Farbe nicht, aber man kennt's und man weiß, dass sie bequem sind. Und ich glaube, das war schon, also die Mischung aus deutscher Tradition, 250 Jahre dann am ersten Jahr nach Listing und gleichzeitig eben ein Wachstum und eine Ertragsmarge, nach der manch andere Firma sich doch sehnen würde. Und das ongoing, nicht? Das ist seit Schnitt, war die Firma seit 10 Jahren um die 18-19% gewachsen.
Was interessiert du sprachst ja schon, dass der Markt sehr groß ist, konsumentenorientiert. Ja. Interessiert den amerikanischen Analysten eigentlich Europa oder gibt es da auch Anekdoten zu?
Also Anekdoten gibt es ja immer schön zu jedem Anlass. Aber also das ist eine gute Frage, Olga, weil die letztlich, man stellt sich dorthin als globales Unternehmen und wir machen bummelig 50% Umsatz USA und 30% Europa und der Rest der Welt oder 15% in APEC und sind stolz auf ein besonderes Wachstum in England oder stolz auf ein besonderes Wachstum in Arabien. Am Ende ist auch da wieder, und ich komme vielleicht zu dem Consumer-Thema, der Heimmarkt der nächste. Und das Gros der Fragen dreht sich um den amerikanischen Markt. Also auch der Interviewanteil oder der Sprechanteil bei den Analystenmeetings des amerikanischen Kollegen, der den amerikanischen Markt seit vielen Jahren sehr erfolgreich leitet, war also mindestens 60-70%. Nicht nur seiner guten Sprache geschuldet, sondern seinem Wissen des Marktes. Aber es sind eben auch so Fragen dann der Analysten, ich habe schon mal darüber geredet, die Fragen dann nach dem Kaufverhalten bei der Back-to-School-Period. Das ist so eine Begrifflichkeit, die kennt man in Europa gar nicht. Und in den USA spielt es eben eine große Rolle nach den Ferien, werden dann die Kinder wieder mit Schuhen eingedeckt. Und was die sehr machen, die amerikanischen Investoren, dass sie eben die Konsumerdaten sich angucken und die Kreditkartendaten, das gibt's hier auch nicht, also es ist hier nicht möglich. Und die können eben auswerten, wer entweder auf Kreditkarte oder nicht Kreditkarte was gekauft hat. Und da sehen die so eine Tendenz und das wird zu 90% auf den amerikanischen Markt projiziert. Und ach so, ja, in England seid ihr auch und in Holland, aber das ist jetzt marginal im Vergleich.
Und wie war der Aufwand, also jetzt mal aus Europa raus den Börsengang zu machen? Oder habt ihr da ein komplettes Team drüben etabliert, Investor Relations seid? Oder ist das alles hier aus der Pfalz erfolgt?
Also die Pfalz hat es ja zumindest mit dem größeren Büro nach Köln geschafft, an den Rhein. Ein sehr schönes Büro mit Blick aufs Wasser. Und wenn man dann gestresst mit irgendwelchen Leuten telefoniert über Zahlen, die nicht erfüllt werden oder rechtliche Dinge, die noch fehlen und dann auf den Rhein guckt und sich überlegt, wie lange da man da hoch oder runter fahren kann bei der Strömung, dann beruhigt sich alles wieder. Insofern, aus Köln heraus ist 95% gemacht worden. Also wir hatten zu Anfang auch keine IR-Funktion. Die haben wir eigentlich so nach einem halben Jahr haben wir dann eine amerikanische Kollegin eingestellt, die dann Investor Relations gemacht hat. Der, wie gesagt, der operativ leitende amerikanische Kollege war recht involviert. Aber der Rest ist komplett von hier gemacht worden. Also das war ein sehr deutsches Unterfangen. Und da prallen natürlich auch manchmal zwei Welten aufeinander, nicht? Mit dem Verständnis, schon die Begrifflichkeiten, Sachen, wo man gar nicht weiß, was die andere Seite eigentlich will, wo die andere Seite nicht versteht, was wir wollen. Also, und das ist auch vielleicht, wir hatten die Idee, Mitarbeiteraktien auszugeben. Und dann so hat eine der drei Banken also ein großes Werbetrommel gerührt, dass sie da besonders gut seien. Es gab noch einen anderen Anbieter, auch von hier, aber nein, die konnten das besonders gut. Und dann haben wir, und die haben ja Birkenstock eine Weile begleitet. Ich wiederhole das nochmal, wir sind 6.000 Mitarbeiter damals gewesen, davon 4.500 ungefähr in den Werken, 1500 nicht in den Werken, ich würde mal sagen vielleicht 300 in den USA davon. Und dann wird uns also so 20 Minuten erklärt, wie dieses Mitarbeiterprogramm funktioniert. Und dann kommen wir eigentlich durch Zufall drauf, dass es leider nur für Amerikaner geht. Dann denkt man sich natürlich, okay, also wir arbeiten jetzt seit 10 Wochen zusammen. Ihr wisst, dass wir eine deutsche Firma sind. Ihr wisst, dass wir über 5000 Leute in Deutschland haben. Ihr verkauft euch als die beste Bank für ein Mitarbeiterprogramm. Aber dann könnt ihr es gar nicht hier. Also das ist so eine Mischung aus, keine Ahnung, nicht Wahrnehmung, nicht Verständnis der anderen Seite. Und das kommt immer mal vor.
Klingt so ein bisschen nach Lost on Translation.
Mit das, Bill genau. Ja. Also, nee, aber für die 300 könnten sie es gut. Okay, das reichte dann nicht.
Ich hätte vielleicht noch ein Thema zu, sag mal, auch Being Public. Du hast ja gerade schon teilweise das angeschnitten. Wo siehst du so die größten Unterschiede, wenn man dann mal notiert ist, so ein Blick nach vorne so zwischen deutscher Kapitalmarkt, europäischer Kapitalmarkt, US-Kapitalmarkt, weht da ein anderer Wind?
Ja, glaube ich schon. Ich glaube schon, dass es eisiger ist dort. Er ist, also man muss, also hat auch wieder zwei Seiten, ne? Hat das Regulatorische, also bist viel mehr ängstlich vielleicht sogar oder auf der vorsichtigen Seite, dass du irgendwas verpasst an Mitteilung, dass man irgendein Dokument nicht richtig liefert, dass man bei der Börsenaufsicht irgendwas failt. Also das da haben alle Angst vor, insbesondere die Prüfer, die Wirtschaftsprüfer und die Anwälte. Da ist man, glaube ich, sehr viel vorsichtiger. Ich denke auch, das ist ja so ein self-fulfilling prophecy, dass die Amerikaner das ganz gut spielen und deswegen die Anwälte ja auch das Fünffache kosten von dem, was sie hier kosten und man die auch braucht für jeden Satz, den man schreibt, damit es ja auch richtig formuliert ist und auch ja nicht aneckt und dann freut man sich, dass nichts passiert ist. Das ist das eine, da ist man sehr viel mehr in der Pflicht und auch versteht, dass es mehr anbrennen kann, wenn es schief geht. Und das andere ist natürlich, dass eben durch die Breite der Investoren, die du eben nicht so hier, also wenn ich das von früher erinnere, in Frankfurt auf der Freskas triffst und sagst, komm, wir gehen mal eben essen, dann kann ich es dir erklären. Das ist da halt einfach qua Räumlichkeit nicht so, nicht? Und die sitzen dann sonst wo in den USA verteilt. Und die Präsenz hat man einfach per se nicht, ob der Größe des Landes und natürlich, wenn man aus Europa kommt. Ich denke, dass man sich Investor Relations-seitig dann schon noch mehr bemühen muss. Es gibt ganz gute Kapitalmarktveranstaltungen natürlich, große, da muss man dann präsent sein. Also Being Public ist ja immer sehr aufwendig, das wird ja oft von den begleitenden Banken nicht so richtig dargestellt. Und das ist, hat auch viele Nachteile, hat auch viele Vorteile, aber hat auch viele Nachteile. Und das muss man sich sowieso bewusst sein und ich glaube in den USA hat das vielleicht nochmal 50% mehr Aufwand. Und teurer ist es, es ist alles teurer. Muss man auch, wenn man so eine GmbH plant, auch im Kopf haben.
Über welche Faktoren reden wir da?
Naja, also bei den Anwälten sagt ihr es ja schon, das ist schon sehr tapfer. Also da reden wir über ein Mehrfaches des hiesigen Stundensatzes und auch hier gibt es ja ausländische Kanzleien. Und was auch die Prüferthemen angeht, auch. Das ist ja absolut immer vergleichsweise wenig, um eine Lanze zu brechen für deinen Berufsstand. Und dann sind natürlich allein die Miete des größten Raumes im Hotel in New York ist einfach eine andere Dimension, als wenn man das hier im Hilton macht. Aber es schafft eben auch gleich eben nochmal Awareness und so. Also ich würde mal sagen, dass die Kosten dann auch die Listingkosten, das geht, aber wir reden sicherlich über 3- bis 4-fach vom Vergleichbaren hier.
Also lohnt sich's nur ab gewissen Größen in die USA zu gehen?
Das würde ich sagen. Also das würde ich auf jeden Fall sagen. Also New York Stock Exchange ist vielleicht nochmal anders als Nasdaq. Nasdaq kann ich nicht beurteilen. Ich weiß das ja auch, war ein bisschen so am Rande involviert in die Firma, wo ich früher gearbeitet habe, bei Sportradar. Die sind ja Nasdaq gelistet. Das hat auch ganz gut funktioniert. Erfordert jetzt sehr viel Aufwand IR-seitig. Ich glaube, dass ein IPO sich sowieso erst lohnt ab einer gewissen Größenordnung. Oder je nachdem, was man erwartet. Ne? Man muss schon ein Gespür dafür haben, was der Markt gerade will. Da haben sich die Dimensionen ja auch geändert. IBS, als wir uns kennengelernt haben, ich glaube, da war das Volumen, weiß nicht, 20 Millionen oder sowas, D-Mark, nicht? Also das
wir
ist
können
das
nachgucken. Ich habe die Studie bei mir.
Ach Quatsch. Ja,
das, ja. Ich habe die Studie witzig. Bei mir. Wir können nochmal nachgucken, was das Ganze mit sich brachte.
Also das war 18,50 Euro war der Ausgabepreis.
2 Millionen Aktien haben wir damals.
Das ist der.
Wir hatten also 5,7 Millionen Aktien.
Also damals 36 Millionen dann, ja, genau. Also schon, also das ist ein Volumen, für das man, ja gut, in Deutschland noch machen könnte, in so einem Nebenrandfunktion, aber in den USA sicherlich nicht. Ich glaube, der Aufwand ist einfach sehr, sehr groß. Und aber umgekehrt, wenn man einen Zugang zum Markt dort hat, sei es man ist schon da oder man will dahin, dann ist das durchaus eine interessante Option.
Mit welchen Mythen möchtest du aufräumen? Gibt es da 2, 3 und auch Erlebnissen, die vielleicht anders von außen wahrgenommen werden, als
also wie es jetzt sehen würde? Mein Lieblings, also viele Dinge sind ähnlich und es passieren immer, das ist jetzt mal so ein allgemein Thema zum Börsengang, es passieren immer Dinge, die man nicht erwartet. Also das war bei uns, muss ich eigentlich doch erzählen, in dieser vertrauten Runde, wir haben glaube ich, das dritte Mal Prospekt eingereicht. Und das ist dann die Final Round. Also man reicht ein, dann kriegt man Antworten, dann korrigiert man das, dann reicht man nochmal ein, dann kriegt man wieder Antworten. Und beim dritten Mal sind es hoffentlich dann wirklich nur noch 2, 3 Hinweise. Und die kann man korrigieren und dann geht man raus. Und es war also alles so getimt, dass wir die Roadshow, die wir dann nur noch 5 Tage machen wollten, weil wir eben, wie gesagt, pre-IPO schon so relativ länger unterwegs waren. Hätten wir noch Montag, sollte nochmal der finale Draft geprüft werden. Am Freitag kam es zum Shutdown in den USA, was dort ja öfter vorkommt. Also ein Sachverhalt, den man so als Deutscher nicht kennt und den man auch jetzt nicht erwartet. Und leider ist die Aufsichtsbehörde auch eine Bundesbehörde, ergo konnte sie nicht arbeiten. Dann hat über das Wochenende, also dachten wir schon, alles fällt ins Wasser. Über das Wochenende hat sich der Kongress ja dann geeinigt, ging weiter am Montag. Der verantwortliche Parteiführer ist darüber dann gestolpert in baldiger Zukunft, aber für uns war es gut. Wir hatten also die Freigabe, dann haben wir 3 Tage Roadshow gemacht. Wir wollten, glaube ich, am Dienstag drauf, das war im Oktober, ja, 2023, an die Börse. Dann hat an dem Wochenende, also wirklich 2 Tage vor geplantem IPO, hat an dem Wochenende hat Hamas Israel überfallen. Alles stand wieder still, die Welt stand still, ob diese schrecklichen Events. Und wir dachten wieder, Mist, jetzt fällt das auch wieder ins Wasser. Also auch das hat die Börse ja erstaunlicherweise überhaupt nicht interessiert. Es ging also dann doch weiter. Es war also der große Tag in New York. Und das ist schon beeindruckend. Dann, gut, das ist hier natürlich auch beeindruckend, aber da ist es nochmal, die New York Stock Exchange ist ja auch sehr, sehr alt und traditionell und hängt dann also das große Firmenbanner runter und davor ist viel aufgebaut und dann, das feiern die auch gut. Also man ist da wirklich jemand, man kriegt also hier so eine extra gemachte Plakette für Opening Ceremony, Opening Bell Ceremony. Jeder, der dann ist, kriegt hier so eine Münze. Da ist die Stock Exchange vorne drauf und das Jahr der Gründung 1792. Und das ist schon irgendwie cool. Dann wird man in einem Raum empfangen. Die Präsidentin der Börse, Lynn Martin heißt sie, glaube ich, hält eine zündende Rede und Ansprache und wie sehr sie sich freut, dass man als neuer Börsenaspirant jetzt kommt und hat ihre eigenen Birkenstocks aus dem Schrank geholt, erzählt, wie sie mit ihren Töchtern einkaufen geht. Also das ist wirklich super emotional gemacht und also eine richtig beeindruckende Veranstaltung. Die Händler unten auf dem Parkett, 3/4 von denen hatte Birkenstock-Schuhe an und so. Und das kann man sich so, ich will jetzt gar nicht zu nahe treten, hier in Frankfurt nicht so richtig vorstellen, dass das ähnlich so eine zündende Rede, eine zündende Begrüßung und dann auch noch die Händler, hier laufen ja gar nicht so viele Händler rum, die Schuhe tragen. Und dann geht man also auf diesen großen Balkon und ist ja seit Wochen drauf geeicht, die Glocke zu läuten. Und jetzt kommen wir zu dem Mythos, es gibt gar keine Glocke. Es gibt nämlich nur einen Knopf, auf den man drückt und dann klingelt die Glocke. Und auf den Knopf kann natürlich eigentlich auch nur einer drücken, dann versuchen sich drei Finger da auch irgendwie noch was zu berühren. Aber die Ring the Bell ist gar nicht, findet eigentlich gar nicht statt. Aber es ist natürlich trotzdem ein toller Moment, wenn man dann da steht und sozusagen alles abfällt. Und man weiß, jetzt geht das Bee-Listing gleich weiter und man die Aufgaben lassen nicht nach. Aber es ist ein schönes, also es ist ein tolles Erlebnis, ist super spannend. Man kann natürlich nur dankbar sein, wenn es aufgrund vieler positiver Umstände dann auch gut ausgeht und klappt. Und wir sind ja dann aber gleich, hatte ich auch schon gesagt, eben dann fiel der Kurs mal gleich. Die FAZ titelte groß, Birkenstock latscht an die Börse. Und das hatte ich eben schon gesagt, das hat in Amerika war das überhaupt, es hat keiner der Investoren hat darüber sich beschwert. Und hier in Deutschland wird es ja dann gleich als Misserfolg verkauft und so, worüber man übrigens auch streiten kann, was ist ein Erfolg vom Börsengang. Wenn der Kurs sich dann verdoppelt, denke ich, hat die Firma vielleicht ein bisschen zu billig verkauft. Für den Anleger ist das natürlich schön, aber aus Unternehmenssicht, und als CFO muss man ja aus Unternehmenssicht denken, bin ich ja froh, wenn ich optimal verkauft habe. Ein Jahr später wurde es dann als großer Erfolg gefeiert, weil es der Kurs dann irgendwie, weiß nicht, 50% höher war. Auch von der FAZ nett betitelt. Beide Artikel habe ich aufgehoben natürlich. Aber so ist es halt. Also auch du fragtest das vorhin, die sind schon schärfer und härter, aber es ist nicht so, in Deutschland wird ja gerne eine Sache schlecht geredet und negativ bekrittelt. Das findet so da nicht statt. Und das macht es irgendwie dann sympathischer im ersten Doing.
Was hättest du jetzt im Nachgang als CFO vorab schon gerne gewusst oder mit Blick auf den US-Börsengang?
Also ich hätte sicherlich gerne mehr mehr Zeit gehabt. Ich glaube, das ist natürlich immer die Antwort, die kann man immer nur haben. Es war jetzt nichts, wo ich sage, USA ist komplett anders und das überfällt einen und das kann gar nichts geben. Das ist sicherlich nicht. Man gewöhnt sich schnell an große Summen, auch Investoren, die sagen, oh, ich lege mal 500 rein. Das wüsste ich auch nicht, ob das hier in Deutschland so häufig stattfindet. Die rechtlichen Anforderungen und das Schwierige im Umgang eben mit genau diesem Rahmen, dem Dokumentations-, dem juristischen Rahmen. Man hat als ausländischer Investor hat man so ein bisschen ein Jahr lang eine freiere Periode, was Reportingpflichten angeht und auch was die Einführung von SOX, Sarbanes-Oxley angeht. Das muss ich sagen, das ist ein zähes Thema. Also das ist ganz anders als hier. Und kann man auch lange drüber streiten, können wir auch nochmal separat ein Meeting machen. Aber das mussten wir Gott sei Dank, das hätten wir nicht geschafft zum Tag des IPOs, was ein amerikanisches Unternehmen hätte haben müssen. Also das, glaube ich, funktioniert gut. Man muss immer den Prozess versuchen, so gut wie möglich in der Hand zu halten. Man darf sich nicht zu sehr auf Dritte verlassen, weil die natürlich auch Eigeninteressen haben, gar nicht immer negativ. Dann kriegt man so einen Prozess schon hin. Aber es ist eben immer gut und wichtig, so die richtigen Partner an der Seite zu haben, mit denen man an einem Strang zieht. Und dann wird es auch ein Erfolg.
Gibt es eine Entscheidungsmatrix? Wem würdest du was empfehlen aus deiner Erfahrung heraus? Du hast ja auch einige Verkäufe miterleben dürfen. Wann ist der Einstieg von Private Equity sinnvoller? Wann ist es der Börsengang in Europa? Wann würdest du USA? Und wann Dual Listing?
Also Dual Listing kann ich nicht beurteilen. Wir hatten ja früher bei CompuGroup hatten wir auch dieses 144A-Listing. Da gab es dann halt ein paar amerikanische Investoren. Ich glaube, heute ist die Liquidität ja eigentlich überall präsent. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Das kann ich, wie gesagt, nicht beurteilen. Das ist mehr deins dann. Ich denke, und ich wiederhole mich da, wenn man den US-Markt nicht genau kennt, dann macht Europa schon deutlich mehr Sinn. Auch da weiß ich jetzt nicht, aber es gibt ja jetzt Firmen, die gehen dann in anderen Ländern als im Heimatland. Weiß ich immer gar nicht, ob das so viel bringt und was man dann eigentlich erreicht, weil man hat doch immer mehr nationale Investoren als internationale. Das ist einfach so in der Natur der Dinge. Private Equity, und da habe ich ja viel erleben dürfen, das stimmt. ich war eigentlich fast immer bei Firmen, die, nee, eigentlich war ich immer bei Firmen, die Private Equity Anteilseigner hatten. Das ist in einer gewissen Zeit schon gut. Also gibt natürlich auch immer eine große Bandbreite und irgendwann wird es auch mühsam, wenn man zum 18. Mal mit einem 23-jährigen Analysten irgendwie die Cashflow-Rechnung des letzten Monats durchgehen soll, weil ich immer finde, dass das operativ nicht so viel bringt. Aber es ist schon, also am Ende die Beispiele, die ich kenne, die großen sind CompuGroup, sind Sportradar, sind auch Birkenstock, haben sich alle mit Hilfe von Private Equity super entwickelt, sind gewachsen, sind international geworden, haben so ein anderes Selbstverständnis. Und ich kann gar nicht sagen, das ist eine Sache. Das liegt dann eben auch sehr an der Kooperation. Ich hatte immer sehr, sehr starke CEOs, die also alleine das gesteuert haben. Sowohl CompuGroup als auch Sportradar waren ja die Gründer, CEO, und das war deren Unternehmen, das war gar keine Frage. Gleichwohl hat es sehr das Wachstum unterstützt. Also zu einer gewissen Zeit ist Private Equity durchaus sinnvoll und bringt einen andere Dynamik rein, ist emotionsloser, kann mehr abstrahieren, kann einfach auf klaren Fakten entscheiden. Das hilft schon sehr. Wenn man das dann wieder loswerden will, dann ist natürlich eine breitere Streuung irgendwie besser.
Zum Abschluss vielleicht noch die Frage, also wir wollen immer so eine schöne Abschlussfrage auch stellen in unserem Kapitalmarkt-Logbuch. Welchen Hafen möchtest du denn bei deiner doch sehr mannigfaltigen Karriere noch ansteuern? Was dürfen wir von dir erwarten?
Oh, das ist eine gemeine Frage, auf die ich nicht vorbereitet bin. Wir machen einfach, und das hatte ich das große Glück, dass ich das durch mein Berufsleben gezogen hat. Wir machen einfach diese Projekte Spaß. Es macht mir einfach Spaß, solche herausfordernden Dinge und zu machen und Jobs zu haben, schnell wachsende Firmen, wo es irgendwelche Themen zu lösen gibt, große Transaktionen. Da bin ich durchaus aufgeschlossen, wenn auch wieder was vorkommt. Ansonsten genieße ich das Leben.
Wunderbar. Vielen Dank, dass du da warst.
Ja, ich danke sehr. Und wir sehen uns, da wir uns ja nun schon seit 25 Jahren am Kapitalmarkt sehen, sehen wir uns da auch nochmal.
Würde mich riesig freuen.
Sehr schön, danke euch.
Danke. Okay.